Achtung, in dieser Folge thematisiere ich unter anderem Gewalt an Minderjährigen, Tierquälerei und sowohl Mord als auch physische und sexuelle Gewalt an Erwachsenen. Australien ist für viele Dinge bekannt, die den Kontinent zu einem attraktiven Reiseziel für Abenteurer aus aller Welt machen. Da wäre beispielsweise das Tierreich mit seiner beeindruckenden und teils einzigartigen Artenvielfalt. Neben Kängurus, Wombats und Co. gibt es auch Haie, giftige Spinnen und Schlangen. Dies sind jedoch nicht die einzigen Gefahren, die in der Ferne lauern. Jährlich werden rund 38.000 Menschen im Staat als vermisst gemeldet. Und während die meisten von ihnen innerhalb weniger Monate wieder auftauchen, bleiben rund 2600 von ihnen in den schier endlosen Weiten des australischen Outbacks verschollen. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge Tod und Sünde im nicht mehr ganz so neuen Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid gut reingestartet und habt Lust auf etwas True Crime. Wir reisen gleich gemeinsam in den Osten Australiens, wo der sadistische Psychopath Ivan Milat zwischen 1989 und 1993 die Leben von 7 jungen Rucksacktouristen auf brutalste Art und Weise ausgelöscht und einen Teil ihrer Habseligkeiten innerhalb seiner riesigen Familie verschenkt hat. Die meisten Details über Ivans Kindheit habe ich aus Interviews mit seinen Angehörigen zusammengetragen. Vor allem sein jüngerer Bruder Boris spricht offen über die zahlreichen Probleme, die es in der Familie gab und die internen Spannungen, zu welchen das Bekanntwerden von Ivans Verbrechen geführt hat. Doch zunächst möchte ich auf meinen Instagram-Account hinweisen. Dort lade ich Fotos und Zusatzinfos zu den einzelnen Fällen hoch. Wenn ihr dort vorbeischauen möchtet, klickt einfach auf den Link in den Shownotes oder sucht direkt bei Instagram nach tus.podcast. Ich würde mich außerdem sehr über eine positive Bewertung freuen, auf welcher Plattform auch immer du dies gerade hörst. Besten Dank. Ivan Robert Marco Milat wurde am 27. Dezember 1944 in Guildford, Australien geboren. Sein Vater Stjepan war gebürtiger Kroate und im Alter von 24 Jahren mit der Aussicht auf Arbeit nach Australien gekommen. Hier arbeitete er zunächst unter Tage und lernte schon bald eine Frau namens Margaret kennen. Bereits wenige Jahre später heirateten die beiden und ließen sich gemeinsam in Moorbank, einem Vorort von Sydney, nieder. Das Paar bekam insgesamt 14 Kinder, Ivan war 1944 das fünfte und die Großfamilie wohnte unter einem Dach, sodass es eigentlich rund um die Uhr Trubel gab. Obwohl das Geld immer knapp war, schickten die Eltern ihre Sprösslinge auf eine katholische Privatschule, den Rest des Tages hatten sie sich jedoch zu Hause aufzuhalten. Die Kinder waren praktisch den ganzen Tag unter sich und wenn sie nicht gerade auf der Geflügelfarm hinterm Haus halfen, dann rauften sie im Gemüsegarten, rollten Blechtonnen die Straße hinab, warfen Fensterscheiben mit Steinen ein oder sorgten anderweitig für Ärger. So war Vater Stjepan ein Waffennah und hatte auch keine Probleme damit, wenn selbst die Kinder den täglichen Umgang mit solchen pflegten. Bereits in jungen Jahren besaßen die Milats allesamt Messer und kleine Schusswaffen, mit welchen sie auch offen herumhantierten. Die Nachbarn merkten schnell, dass die Familie wohl kein guter Umgang sei, und so blieben die Raufbolde die meiste Zeit unter sich und wuchsen zu einer eingeschworenen Bande aus Kleinkriminellen heran. Immer wieder wurden sie bei Diebstählen oder Sachbeschädigung erwischt, sodass die örtliche Polizei regelmäßig zu Besuch kam und Ivan bereits beim Vornamen kannte, als dieser gerade einmal 12 Jahre alt war. Zu dieser Zeit begann der Bengel, sich nachts aus dem Haus in einen nahegelegenen Wald zu schleichen. Dort schlug er, gemeinsam mit anderen Raufbolden der Siedlung, die meiste Zeit mit Macheten auf Bäume ein, doch Ivan reichte dies offenbar nicht. Eines Nachts brachte der Halbstarke einen streunenden Hund mit in den Wald und vor den Augen seiner Kumpels trennte er das noch lebende Tier mit seiner Machete entzwei. Ohne mit der Wimper zu zucken, habe er neben dem Kadaver gestanden und ihn minutenlang betrachtet. Das Handeln der Kinder hatte in der Regel keinerlei Konsequenzen. Stjepan arbeitete inzwischen lange Schichten im Hafen, Margaret war absolut überfordert und so hatten vor allem die 10 Jungs bald das Gefühl, sie könnten tun und lassen, was sie wollten. Dieses Gefühl des Outlaws, des Gesetzlosen, schien Ivan Milat sein ganzes Leben nie losgelassen zu haben. Mit 17 äußerte er seinem jüngeren Bruder Boris gegenüber, dass er bei einem Raubüberfall einen Taxifahrer angeschossen habe. Es habe sich versehentlich ein Schuss aus Ivans Gewehr gelöst und den Mann in den Rücken getroffen, doch belangt wurde stattdessen jemand anderes. Der Taxifahrer blieb den Rest seines Lebens von der Hüfte an abwärts gelähmt. Boris sagte später aus, dass er sich zwar sehr unwohl gefühlt habe, dass ein unschuldiger Mann für Ivans Verbrechen 5 Jahre lang einsitzen musste, aber die Alternative, seinen großen Bruder zu verraten und ins Gefängnis zu schicken, kam für ihn auch nicht in Frage. Kurz darauf hatte man diesem jedoch einen weiteren bewaffneten Raub nachweisen können und dieses Mal entschieden die Behörden, den auffälligen Jugendlichen in eine Besserungsanstalt zu stecken. Der Aufenthalt war jedoch nur von kurzer Dauer und hatte keinerlei positiven Effekt auf Ivan. Im Gegenteil, nach und nach steigerte sich seine kriminelle Energie. Wenn er seine freie Zeit nicht gerade mit seinen Brüdern bei Schießübungen im Gemüsegarten der Familie verbrachte, dann wahrscheinlich mit Gaunereien. Eines Tages stand mal wieder die Polizei vor der Tür. Ivan hatte ein Auto gestohlen. Sein kleiner Bruder Boris, zu dem Zeitpunkt noch minderjährig, nahm die Schuld auf sich und bekam 2 Jahre Jugendknast aufgebrummt, von denen er gut 13 Monate geduldig absaß. Blut ist nun mal dicker als Wasser. Ivan dankte es seinem kleinen Bruder auf seine eigene Weise. Er begann Jahre später eine Affäre mit Boris' Frau Marilyn. Die beiden hatten gemeinsam eine Hütte auf dem Grundstück der Milatz bezogen und Ivan kam ab und an zum Quatschen herüber. Der muskulöse Macho hatte durchaus Erfolg bei Frauen und auch Marilyn wurde ihrem Schwager gegenüber regelmäßig schwach, wenn ihr Mann Boris auf der Arbeit war. Doch dieser schöpfte Verdacht. Als er eines Tages verfrüht nach Hause kam, erwischte er seinen großen Bruder Ivan dabei, wie sich dieser nackt im Kleiderschrank versteckte. Rasend vor Wut hielt Boris ihm sein Gewehr unter die zitternde Nase, doch er verschonte seinen Bruder, welcher sich hastig anzog und beschämt die Flucht ergriff. Als Boris Vater Stierpan von dem Vorfall berichtete, wurde dieser ebenfalls zornig. Es stellte sich heraus, dass Ivan bereits seinen Bruder Walter mit dessen Frau Marine betrogen hatte. Ein gutes Jahr lang hatten die beiden eine Affäre gehabt. Das Familienoberhaupt trug Boris auf, den Ehebrecher Ivan zu beseitigen, doch er änderte kurz darauf seine Meinung. Schließlich war Ivan zwar zweifellos ein stilloser Bastard, aber dennoch einer von Stierpans 14 Kindern. Erneut war es Boris, der für seinen großen Bruder in den sauren Apfel biss. Seine Frau Marilyn war von Ivan schwanger geworden, doch Boris akzeptierte Tochter Lenise und zog sie auf, als sei er der biologische Vater. Mit Anfang 20 wurde Ivan erneut wegen diverser Vergehen angeklagt und für 3 Jahre inhaftiert. Auch im Knast ließ sich der durchtrainierte Outlaw nichts vorschreiben. Regelmäßig prügelte er sich mit seinen Mitinsassen oder missachtete Anordnungen des Wachpersonals. Ein paar Worte zu den bisherigen Ereignissen. Wie eingangs erwähnt, stammen die meisten Details aus den Erzählungen von Ivans Bruder Boris. Es muss also nicht alles zu 100% wahr sein. Viele jedoch, mich selbst eingeschlossen, halten seine Schilderungen durchaus für glaubwürdig. Boris spricht stets sehr emotional über die Taten seines Bruders und man bekommt so einen erschütternden Einblick in das Leben der Großfamilie Milat. Ivan selbst schien bereits als junger Teenager deutliche Anzeichen psychopathischer Züge aufzuweisen. Er schien stets empathielos und auf seinen eigenen Vorteil bedacht. In Situationen, welche den anderen Kids Angst machten, begann Ivan nicht selten spontan laut zu lachen. Die Tatsache, dass regelmäßig andere für seine Taten gerade stehen mussten, machte ihm nicht das Geringste aus, und auch das Leben des Hundes, welches er bereits als 12-Jähriger mit Hilfe einer Machete genommen hatte, bedeutete Ivan rein gar nichts. Doch die Milats waren ein so eingeschworener Haufen, dass Loyalität zueinander an oberster Stelle stand. Unter keinen Umständen verriet man einander. Streitereien klärte man stets unter sich. Die Polizei hielt man, sofern möglich, auf Abstand. Niemand würde freiwillig mit den Beamten reden, geschweige denn ein Familienmitglied anschwärzen. Auch der tägliche, leichtfertige Umgang mit Waffen war ein großes Problem. Jeder der Jungs bekam bereits mit 6 Jahren sein erstes Taschenmesser geschenkt, bald folgten kleine Schusswaffen. Und so wurden aus Diebstählen schon bald bewaffnete Raubüberfälle. Zu allem Überfluss entwickelte sich Ivan bereits früh zu einem Kontrollfreak. Sollte ihm mal eine Situation entgleiten oder er seinen Willen nicht bekommen, so zögerte der Draufgänger keinen Moment, um seinen Argumenten mit Waffen Nachdruck zu verleihen. Am Bahnhof von Liverpool, westlich von Sydney, bemerkte Ivan Milat im April 1971, er war zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt, zwei junge Anhalterinnen. Er bot an, die beiden 18-Jährigen mitzunehmen, welche dankbar zu dem gepflegt wirkenden Mann ins Auto stiegen. Während der Fahrt zog dieser jedoch unvermittelt ein Messer unter dem Sitz hervor, bog vom Highway in eine Landstraße ein und stoppte den Wagen schließlich. Mit finsterer Miene drehte er sich zu den Frauen um und ließ verlauten, dass er eine von ihnen vergewaltigen würde. Er habe das bereits häufiger getan und sei durchaus vertraut mit dieser Situation. Welche der beiden es sein würde, das sollten sie jedoch unter sich ausmachen. Aus Angst um ihr Leben und das ihrer Freundin erklärte sich eine von den beiden schließlich bereit und ließ das Übel über sich ergehen. Zurück auf dem Highway konnten sie Ivan davon überzeugen, an einer Tankstelle zu halten, um Getränke zu kaufen. Der Motor war noch nicht einmal abgestellt, da sprangen die beiden verängstigten Frauen aus dem Fahrzeug und flohen panisch in das Gebäude. Als mehrere Kunden kurz darauf aus dem Laden stürmten, war der Angreifer bereits davongerast. Eine Beschreibung sowohl des Fahrzeugs als auch des Täters selbst wurde der Polizei übermittelt. 4 Monate später überfiel Ivan, gemeinsam mit 2 seiner Brüder, eine Bank. Die Männer bedrohten die Angestellten sowohl mit einem Gewehr als auch einer abgesägten Schrotflinte. Sie machten stolze $360 Beute, doch Michael Milat wurde schon bald identifiziert und entgegen aller Regeln der Familie ging er einen Deal mit den Beamten ein. Er verriet seine Komplizen und Mama Margaret zahlte schließlich $1,000 Kaution für Ivan. Sie hatte ja keine Ahnung, dass dieser in der Zwischenzeit von den beiden Anhalterinnen identifiziert worden war und ihm noch ein weiterer Prozess wegen Vergewaltigung bevorstand. Aus Angst, schon wieder in den Knast zu müssen, verschaffte sich Ivan Milat eine falsche Identität, mit deren Hilfe es ihm gelang, in Neuseeland unterzutauchen. Als er im April 1974, nach 1,5 Jahren, schließlich in seine Heimat zurückkehrte, hatte man den mehrfach vorbestraften Waffennarren selbstverständlich nicht einfach vergessen. Man bemerkte die falschen Dokumente und am Ende musste Ivan Milat sich doch noch für die Vergewaltigung und den Raubüberfall vor Gericht verantworten. Jedoch gelang es ihm, sein Opfer als leichtes Mädchen darzustellen. Sie habe dem Sex freiwillig zugestimmt, daher gäbe es auch keine Hämatome an ihrem Körper. Dass sie sich aufgrund des Messers an ihrem Hals nicht gewehrt hatte, konnte man nicht beweisen. Von offizieller Seite aus heißt es, es habe einen Formfehler gegeben. Aber was am Ende auch ausschlaggebend gewesen sein mag, Ivan wurde der Anklage sowohl des bewaffneten Raubs als auch der Vergewaltigung freigesprochen. Im Jahr darauf, 75, lernte Ivan eine junge Frau kennen. Es war ihm nie schwer gefallen, das weibliche Geschlecht für sich zu gewinnen. Er sah nicht unbedingt schlecht aus, achtete stets auf seine Kleidung, hatte einen athletischen Körperbau und sein Macho-Gehabe kam in der damaligen Zeit wohl recht gut an. Die 17-jährige Karen Duck war eine dieser Frauen. Es schien beide nicht zu stören, dass sie zum einen über 13 Lebensjahre trennten oder dass Karen zum anderen bereits von Ivans Cousin schwanger war. Eines Tages war das frisch verliebte Paar in Ivans Wagen unterwegs, als dieser plötzlich stoppte, seine Freundin fest am Hals packte und mit zischender Stimme Sex verlangte, während er sie in den Sitz drückte. Die junge Frau hatte Todesangst und obwohl dies nicht der letzte Gewaltausbruch ihres deutlich älteren Freundes war, blieb sie mit ihm zusammen. Nachdem Sohn Jason, dessen leiblicher Vater Ivans Cousin war, das Licht der Welt erblickt hatte, zogen sie zu dritt in einen Trailer, also einen Wohnanhänger, welcher im hinteren Teil des Milat-Anwesens Platz fand. Die Jahre vergingen, bis Ivan und Karen sich schließlich ein Haus in Blackett, einem westlichen Randbezirk von Sydney, leisten konnten. Doch nach dem Einzug explodierte Ivan noch häufiger. So zerschlug er einst den Kaffeetisch und drohte seiner Freundin mit dem Tod, würde sie es wagen, die Trümmer zu beseitigen. Eine Woche lang zierten sie den Wohnzimmerboden. Ein stilles Mahnmal dessen, was passierte, wenn der Mann im Haus seinen Willen nicht bekam. Eine Weile zuvor hatte sie ihm gegenüber geäußert, dass sie sich ein zweites Kind wünschte. Daraufhin hielt Ivan ihr eine Pistole an den Kopf und überzeugte sie so, dass ein Kind doch eigentlich vollkommen ausreichend sei. Nach 8 Jahren ungesunder Beziehung entschied Karen sich schließlich, Ivan Milat zu heiraten. Jupp. Als Djepan Milat 1983 kurz nach der Hochzeit seines Sohnes verstarb, drehte dieser vollständig durch. Karen hielt es zu Hause nicht mehr aus und floh vorübergehend gemeinsam mit Sohn Jason zu ihrer Mutter. Es dauerte nicht lang, da flatterte ein Brief nach dem nächsten in den Briefkasten. Mit herzzerreißender Leidenschaft warb Ivan erneut um die Gunst seiner Verflossenen und diese ließ sich tatsächlich ein weiteres Mal von ihm um den Finger wickeln. 4 Jahre später jedoch, an Valentinstag 1987, trennte sie sich dann endgültig von ihrem gewalttätigen Ehemann. Sie reichte die Scheidung ein und floh mit Sohn Jason vor Ivan, welcher daraufhin Karens Mutter unter Druck setzte. Diese weigerte sich jedoch, den Aufenthaltsort von Tochter und Enkel zu verraten, woraufhin Ivan laut fluchend von dannen zog. Wenige Monate später zerstörte ein Feuer sowohl die Garage als auch die beiden Autos der Familie. Der Täter konnte nie überführt werden. 2 Jahre lang kämpfte Ivan verzweifelt um Frau und Kind, und als die Scheidung Ende 89 schließlich durch war, explodierte er beinahe vor Zorn. Der gekränkte Macho zog wieder bei seinen Eltern ein, und um keinen Unterhalt für Jason zahlen zu müssen, kopierte er den Ausweis seines Bruders, klebte ein Foto von seinem eigenen Gesicht hinein, und nun lief jeder Job, den Ivan annahm, über seinen Bruder. Als Trucker begann er nun, vermehrt Anhalter mitzunehmen, stets in Begleitung eines großen, scharfen Messers. In der letzten Dezemberwoche des Jahres verschwand ein junges Pärchen spurlos in den Weiten des australischen Outbacks. James Gibson und Deborah Everest, beide 19, reisten per Anhalter durchs Land. 900 Kilometer hatten sie bereits hinter sich gelassen, doch das Festival, welches sie am 29. Dezember 1989 besuchen wollten, erreichten sie nie. 2 Wochen später meldeten ihre Eltern die beiden als vermisst und eine Weile später klingelte das Telefon von James' Mutter. Eine Frau war am Apparat und erklärte, dass sie am Straßenrand einen roten Rucksack gefunden habe, darin der Name Gibson plus Adresse und Telefonnummer. Der Rucksack gehörte James, doch von seinem Besitzer und dessen Freundin Deborah fehlte jede Spur. Zur selben Zeit, am anderen Ende der Welt, machte sich Paul Onions bereit für ein Abenteuer. Der Brite plante eine Rundreise quer durch Australien und nachdem er schließlich einen Monat in Sydney verbracht hatte, machte er sich, Ende Januar 1990, auf den Weg Richtung Melbourne. In Liverpool wartete er auf eine Mitfahrgelegenheit, als ihn ein Mann Mitte 40 ansprach. Er hatte schwarze Haare, trug einen Hufeisenbart und nachdem er sich mit Bill vorgestellt hatte, fragte er Paul mit australischem Akzent, wohin er denn wolle. Sie nahmen im silbernen Nissan Pickup des Fremden Platz, Pauls Tasche war schnell auf der Rückbank verstaut und schon befanden die beiden sich auf dem Highway Richtung Süden. Während sie sich eine Stunde lang unterhielten, hatte der merkwürdige Mann nicht ein einziges Mal gelächelt. Stattdessen löcherte er seinen Fahrgast mit Fragen nach dessen Herkunft, wie lange er bereits in Australien sei und wer alles von seiner Reise wisse. Paul bekam ein ungutes Gefühl, als Bill plötzlich wortkarg wurde. Seine Miene wirkte nun wie versteinert und er blickte ständig in den Rückspiegel. Schließlich hielt er den Wagen am Straßenrand und stieg aus. Er habe Lust auf Musik und begann, unter dem Fahrersitz herumzuwühlen. Seltsamerweise lagen jedoch zahlreiche Kassetten in der Mittelkonsole des Nissan und als Pauls Blick auf ein zusammengerolltes Seil im hinteren Bereich des Fahrzeugs fiel, bekam er es endgültig mit der Angst zu tun. Geistesgegenwärtig sprang er aus dem Wagen. Ivan Milat zog schließlich einen Revolver unter dem Sitz hervor und brüllte den Engländer an, dies sei ein Raub, er solle sich wieder in den Wagen setzen und anschnallen. Doch Paul Onions dachte nicht einmal daran. Fluchtartig machte er kehrt und sprintete im Zickzack die Straße entlang, während Bill auf ihn feuerte. Schließlich gelang es ihm, ein entgegenkommendes Auto anzuhalten, die Tür aufzureißen und zu der erschrockenen Joanne Barry ins Cockpit zu springen. Diese brachte den panischen Mann umgehend zur nächsten Polizeistation in Mittagong. Dort berichtete Paul Onions, was ihm widerfahren war, doch da ihm, abgesehen von seinem Rucksack inklusive Ausweisdokumenten, nichts fehlte, ließ man zwar alles dokumentieren, bemühte sich aber nicht gerade um die Aufklärung des Falles. Die 21-jährige Simone Schmiedl, von allen nur Simi genannt, hatte in ihrem jungen Leben bereits einiges von der Welt gesehen. Neben Europa hatte sie bereits Kanada und Alaska besucht, bevor sie im Oktober 1990 gemeinsam mit einer Freundin nach Australien aufbrach. Nachdem sie eine Weile zu zweit herumgereist waren, setzte Simone ihren Weg schließlich alleine fort. Per Anhalter wollte sie sich bis nach Melbourne durchschlagen, wo sie plante, sich mit ihrer Mutter zu treffen, welche aus Regensburg nachgereist kam. Doch diese wartete am Flughafen vergebens auf ihre Tochter, deren Spur sich am 20. Januar irgendwo zwischen Sydney und Melbourne verlor. Dasselbe Schicksal ereilte auch das Pärchen Anja Habschied und Gabor Neugebauer. Auch sie waren nach einer ausgedehnten Indonesien-Rundreise schließlich in Down Under gelandet und hatten Weihnachten 91 in Sydney verbracht. Am 26. Dezember verlor sich ihre Spur, den Flug zurück nach München traten sie niemals an. Die deutsche Botschaft meldete das junge Paar am 30. Januar 1992 in Australien als verschollen, doch den Eltern der beiden reichte das nicht. Sie flogen persönlich nach Sydney, mieteten einen Van und fragten in frequentierten Hostels nach ihren Sprösslingen. Scheinbar wurden die Backpacker auf dem Weg nach Adelaide vom Erdboden verschluckt. Wie bereits im Intro erwähnt, ist es nicht ungewöhnlich, dass in Australien Menschen auf mysteriöse Weise verschwinden. Bereits damals in den 90ern waren die Vermisstenzahlen exorbitant hoch. Zum einen hängt dies mit der gigantischen Fläche des Staates zusammen, gleichzeitig ist dieser recht dünn besiedelt und in den immensen Weiten gibt es selbst heute noch keinen Handyempfang. Zum anderen ist Australien immer schon ein beliebtes Ziel für Touristen gewesen, welche das große Abenteuer in der Wildnis suchen, sich oder ihre Fähigkeiten jedoch über- oder die Natur unterschätzen. Obwohl ein Großteil der Menschen zwar innerhalb der ersten 3 Monate wieder auftaucht, bleiben doch einige von ihnen weit länger vermisst, teils über Jahrzehnte. Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte, Anfang der 90er, waren es bereits 800 Menschen. Auch die Namen Caroline Clark und Joanne Walters standen schon bald auf eben jener langen Liste. Die beiden Frauen hatten sich in einem Hostel in King's Cross kennengelernt und auf Anhieb prächtig verstanden. Beide offenherzige und reiselustige Menschen Anfang 20, sodass sie beschlossen, den Kontinent gemeinsam zu erkunden. Nachdem sie sich im Februar 92 auf einer Farm etwas Geld dazu verdient hatten, machten sie sich schließlich Ende April per Anhalter auf den Weg nach Melbourne, wo sie jedoch nie ankamen. Man will sich gar nicht ausmalen, wie krank vor Sorge die Eltern der vermissten Backpacker gewesen sein mussten. Das Land war riesig, vielleicht hatten sie irgendwo in der Wildnis eine Panne, waren verunglückt oder... Der Belanglo State Forest ist ein rund 3600 Hektar großer Nationalpark im Osten Australiens. Der dichte Kiefernwald südlich von Sydney wird nur von wenigen Straßen durchkreuzt und seine unbefestigten Wanderwege laden zu ausgiebigen Erkundungstouren ein. Am Samstag, den 19. September 1992, stieß eine Gruppe von Freunden auf einen stark verwesten Leichnam. Er lag unter einem Hang, spärlich mit Laub und Blättern bedeckt. Unverzüglich wurde die örtliche Polizei informiert und man begann umgehend damit, mögliche Spuren zu sichern. Bei der Toten handelte es sich offenbar um eine junge Frau, in ihrem Mund hing ein Stück Stoff, welches wohl als Knebel gedient hatte. Ihr Körper wies 35 Stichwunden auf, davon 21 im Rücken und 14 in der Brust. Der oder die Täter mussten in einen regelrechten Blutrausch verfallen sein. Das Messer hatte sowohl die Rippen als auch die Wirbelsäule des Opfers mehrfach beschädigt. Wenige Meter neben der Toten fand man zudem eine Garrotte. Hierbei handelt es sich um einen Draht oder ähnliches, welcher an beiden Enden mit einer Art Griff oder Schlaufe versehen wird und mit dessen Hilfe einem Opfer nach Belieben die Sauerstoffzufuhr abgetrennt und wieder freigegeben werden kann. Dies war einst eine gängige Folter- und Hinrichtungsmethode. Am nächsten Tag fand man, rund 30 Meter entfernt, eine weitere Leiche unter einem umgestürzten Baum. Ihr waren die Augen verbunden und anschließend 10-mal aus verschiedenen Richtungen in den Kopf geschossen worden. Offenbar hatte man die junge Frau als Zielscheibe benutzt. In der Nähe stellte man Hülsen Kaliber 22 sicher. Die Brutalität der Morde war außergewöhnlich und trug seinen Teil dazu bei, dass sich die Nachricht über die Funde in Windeseile verbreitete. Im Nu sprach ganz New South Wales über die grausamen Verbrechen und welcher Mensch wohl zu so etwas in der Lage sei. Auch der Staat selbst hatte ein großes Interesse an einer schnellen Aufklärung, schließlich blieben mit abgeschreckten Touristen auch große Einnahmen aus. Doch obwohl man die Toten schnell als Joanne Walters und Caroline Clark identifiziert und sämtliche Spuren innerhalb von 2 Monaten analysiert hatte, gab es keine einzige Spur. Man entschied sich, sowohl eine Belohnung in Höhe von 100.000 australischen Dollar auf Hinweise auszusetzen, welche zur Verhaftung des bzw. der Täter führten, und zudem versprach man Immunität, sollte der Hinweisgeber in die Verbrechen involviert sein. Doch nichts geschah, bis sich schließlich ein knappes Jahr später, am 5. Oktober 1993, ein Mann bei der Polizei meldete. Er habe aufgrund der Brutalität nicht glauben können, dass es sich lediglich um 2 Leichen handelte und seitdem regelmäßig den Belanglo State Forest mit einem Metalldetektor durchkämmt. Tatsächlich war er an diesem Tage fündig geworden. Menschliche Überreste lehnten an einem Baum und während sich am Unterleib bereits Tiere gelabt hatten, konnte man sowohl Stichwunden im Oberkörper als auch eine Schädelfraktur erkennen. Es handelte sich um Deborah Everest. Sie war vor ihrer Ermordung heftigst verprügelt worden und nur wenige Meter weiter fand man ihren Freund James Gibson, ebenfalls durch 8 Stichwunden zu Tode gekommen. Zwar fand man auch hier keine direkte Spur zum Täter, doch in einem Baumstumpf in der Nähe entdeckte man mehrere Einschusslöcher. Offenbar hatte hier jemand Schießübungen gemacht. Tatsächlich war eine der Patronen noch intakt, als man sie aus dem Baum entfernte. Sie war von einem Kaliber 22 Gewehr abgefeuert worden, ebenso wie die, welche man in Caroline Clarks Schädel hatte sicherstellen können. Man vermutete, dass der Täter irgendwo zwischen Goulburn und Sydney lebte, da die Vermissten in der Region zuletzt gesehen worden waren und es auch mit einem Auto guten Zugang zum Nationalpark gab. Daraufhin erreichte die Ermittler einen Hinweis aus der Bevölkerung. Im Westen Sydneys soll eine Familie leben, welche nicht nur für regelmäßigen Ärger, sondern auch ihre Vorliebe für Waffen jeglicher Art bekannt war. Tatsächlich wurden Richard und Alex Milat am 18. Oktober auf die Polizeiwache geladen und befragt. Doch während Richard im Grunde gar keine Auskünfte gab, zog sich sein Bruder Alex eine haarsträubende Geschichte aus den Fingern. Er habe einst mit einem Arbeitskollegen beobachtet, wie 2 Autos vor ihnen in den Belanglo State Forest einbogen. Auf der Rückbank hätten sich 2 junge, geknebelte Frauen befunden, welche ihn panisch angestarrt hätten. Er beschrieb sowohl die Autos, deren Kennzeichen, als auch die Insassen so detailliert, dass die Beamten skeptisch wurden. Alex behauptete, das Ganze für eine Gruppe Jugendlicher gehalten zu haben, welche lediglich im Schutze der Bäume eine gute Zeit verbringen wollte. Doch dafür erinnerte er sich einfach zu genau an die Details, schließlich dauerte die Szene nur wenige Sekunden und war bereits 1,5 Jahre her. Die Beamten vermuteten schnell, dass Alex Milat hier bloß eine falsche Fährte legen wollte, und da man nach wie vor mehr als nur einen Täter vermutete, bewirkte er damit das genaue Gegenteil. Man begann nun erst recht, die fast durchweg vorbestrafte Familie Milat unter die Lupe zu nehmen. Ende Oktober 1993 wurde eine Taskforce ins Leben gerufen, welche die Ermittlungen mit Hilfe von Satellitenbildern, 300 Beamten und 2 Leichenspürhunden unterstützen und vorantreiben sollte. Man durchkämmte nun systematisch den gesamten Nationalpark und nur wenige Tage später, am 1. November, stieß man auf die sterblichen Überreste von Simone Schmiedl. Ihr Oberkörper ragte zwischen Zweigen und Laub hervor, ihre Kleidung war nach oben geschoben und der jungen Frau wiederholt in die Brust und den Rücken gestochen worden. Neben ihr ein zur Schlaufe geknoteter Draht, Schmuck und ein paar Münzen. Zwar gaben die australischen Behörden der Polizei in Deutschland umgehend Bescheid, als diese sich jedoch 2 Wochen später bei Simones Mutter meldete, hatte diese bereits übers Radio vom grausamen Schicksal ihrer Tochter erfahren müssen. In der Zwischenzeit hatte man auch die Leichen von Anja Habschied und ihrem Freund Gabor Neugebauer im Belanglo State Forest finden können. Diesem war zunächst ein Stück Stoff, vermutlich ein T-Shirt, um den Kopf gewickelt worden, bevor man ihn mit mehreren Messerstichen und 6 Kopfschüssen hinrichtete. Seiner Partnerin Anja hatte man zunächst mit einem Messer das Rückenmark durchtrennt, was die junge Frau lähmte und so zu einem wehrlosen Spielball für den sadistischen Mörder machte. Bierflaschen in der Nähe ließen vermuten, dass dieser die Qualen und Schmerzen seines Opfers in vollen Zügen genoss, bevor er sie schließlich mit einer Machete enthauptete. Bis heute wurde Anja Hapschids Schädel nicht gefunden. Neben einem Personalausweis fand man auch Flugtickets und American Express-Schecks in Gabors Tasche, sodass die Toten schnell identifiziert werden konnten. Zudem fand man rund 200 Meter entfernt einen Karton mit Kaliber 22 Munition, Marke Winchester und Ely. 2 weitere Wochen durchkämmten die 3 Hundertschaften ohne besondere Funde den Rest des Nationalparks, und nachdem die Suche eingestellt worden war, trug man sämtliche Dinge zusammen, welche man hatte sicherstellen können. Darunter diverse Stofffetzen, Isolierband, Seile und natürlich die Munition. Die Experten fanden heraus, dass die Hülsen von einer Ruger 10-22, einem halbautomatischen Gewehr mit aufgeschraubtem Schalldämpfer, abgefeuert worden waren. Soweit nicht ungewöhnlich, von diesen Waffen gab es unzählige Importe in Australien. Interessant war jedoch die klitzekleine Beschädigung, die mit bloßem Auge kaum zu sehen war und welche jede einzelne Hülse zierte. Sie kam durch einen Fehler im Fertigungsprozess des Schlagbolzens der Waffe selbst zustande, was den Zeitraum der Herstellung des Gewehres einschränkte. Dummerweise betrug dieser noch immer einige Jahre, sodass die Liste sämtlicher registrierter Besitzer frustrierend lang war. Um vielleicht doch noch schneller an Informationen zu kommen, erhöhte man zudem die Belohnung für Hinweise auf 500.000 australische Dollar. Bereits am 9. November, nur wenige Tage nach den letzten Leichenfunden, ging ein Anruf bei der Tipp-Hotline ein. Eine Frau namens Joanne Barry berichtete, dass sie fast 4 Jahre zuvor, im Januar 1990, einen Mann mitten in der Pampa aufgegabelt hatte, welcher panisch vor einem bewaffneten Angreifer geflohen war. Er hatte damals seinen Rucksack in dessen Pickup zurückgelassen und den Vorfall der Polizei gemeldet. Die Dame wisse jedoch nicht, was aus der Geschichte geworden sei. Nun, die Antwort darauf lautete: nichts. Nachdem Paul Onions zu Hause in England eine Dokumentation über die ermordeten Backpacker sah, rief er persönlich in Australien an, nur wenige Tage nach Joanne. Die ermittelnde Taskforce kramte die alte Fallakte hervor und widmete sich anschließend wieder Familie Millat. Die Hintergründe aller Männer wurden nun penibel überprüft und so stieß man auf die Anklage wegen Vergewaltigung im Jahre 1974, dessen Verantwortung sich Ivan nur mit Glück hatte entziehen können. Im Protokoll war die Aussage des Opfers vermerkt, dass Ivan mit einem hämischen Grinsen im Gesicht behauptet hatte, er habe das bereits zuvor getan. Ab dem 26. Februar 1994 galt Ivan Millat offiziell als Verdächtiger und wurde überwacht. Obwohl er inzwischen einen anderen Wagen fuhr, konnte man nachweisen, dass er bis zum Bekanntwerden der Morde einen silbernen Nissan Patrol besessen hatte, eben jenes Modell, aus welchem Paul Onions entkommen war. Dieser wurde nun nach Australien geladen und am 5. Mai identifizierte er seinen Angreifer in Sydney anhand von Polizeifotos als Ivan Millat. Zunächst befragte man dessen Bruder Alex ein letztes Mal, in der Hoffnung, Details über Ivans Gewohnheiten zu erfahren. Alex wurde in dem Glauben gelassen, man untersuche einen Raubüberfall, und als die Beamten fragten, ob er vielleicht einen Rucksack besäße, führte seine Frau die Ermittler zum Schuppen hinterm Haus. Sie drückte ihnen ein Bündel in die Hand mit den Worten, das habe Ivan ihnen geschenkt. Den Ermittlern fuhr ein Schauer über den Rücken. Der Rucksack glich exakt dem von Simone Schmiedel. Man erwirkte die Befugnis, alle 7 Grundstücke zu durchsuchen, welche sich im Besitz der Familie Millat befanden, und nachdem man sich 2 Wochen lang intensiv vorbereitet hatte, schlugen die Einsatzkräfte in der Morgendämmerung des 25. Mai 1994 zu. Vor allem in Albans Haus vermutete man Trophäen, sollte er tatsächlich der gesuchte Serienmörder sein, und nachdem man das Gebäude mit 50 schwer bewaffneten Einheiten umstellt hatte, griff man zum Telefon. Der Verdächtige wurde aufgefordert, sich zu ergeben, aber erst nach dem 3. Telefonat kam er schließlich mit erhobenen Händen vor die Tür. Allein Paul Onions Aussage reichte, um ihn wegen versuchten Mordes zu verhaften. Selbstbewusst grinsend ließ er sich die Handschellen anlegen. Er behauptete, keine Ahnung zu haben, worum es ging, und war fest in dem Glauben, spätestens zum Abendessen wieder zu Hause zu sein. Doch Ivan irrte sich. Im Haus Nummer 22 der Cinnabar Street stellte man Unmengen Beweismittel sicher. Darunter zwei Gewehre, eins davon eine Ruger 10/22, wie sie in den Morden benutzt worden war. Passend dazu, versteckt in der Wand, das defekte Bauteil, welches beim Feuern die Hülsen leicht beschädigt hatte. Zudem fand man, neben weiteren Waffen, auch indonesische Währung, Campingausrüstung, Zelte und Schlafsäcke. Fotos an den Wänden zeigten sowohl Ivan vor einem silbernen Nissan-Geländewagen, als auch seine aktuelle Freundin Challenger in einem hellen Markenoberteil. Dies hatte einst Caroline Clark gehört. In Ivans Schlafzimmer entdeckte man außerdem eine Wasserflasche, in deren Boden jemand den Spitznamen Simi geritzt hatte. Obwohl man auch in anderen Immobilien der Milat-Familie Gegenstände fand, die sich mit den Verbrechen in Verbindungen bringen ließen, wurde schließlich einzig der 50-jährige Ivan des siebenfachen Mordes angeklagt. Seine Familie versuchte alles, um ihrem Bruder, Schwager und Neffen aus der Patsche zu helfen. Beispielsweise fälschten sie das Datum auf Fotos, welche Ivan auf Familienfeiern zeigten und ihm so ein Alibi für die groben Tatzeiten geben sollten. Noch immer hielten sie zusammen wie Pech und Schwefel. Abgesehen von Boris. Dieser verstand, dass die Beweislast gegen seinen Bruder erdrückend war und auch, wenn er zur Familie gehörte, es grenzte an Wahnsinn, die Umstände nicht als das anzuerkennen, was sie waren. Ivan Milat war ein sadistischer Serienmörder, welcher pure Freude dabei verspürte, seine Opfer zu quälen und leiden zu sehen. Selbst nach deren Tod machte er sich weder die Mühe, ihre Leichen zu verstecken, noch seine Verbrechen anderweitig zu vertuschen. Im Gegenteil. Er verschenkte sogar Schlafsäcke, Zelte und Kleidung seiner Opfer an Familienmitglieder. Ein weiterer Schritt, das Gefühl von Macht, Kontrolle und Triumph zu steigern. In seinem Rausch gierte der Psychopath nach Kontrolle und Macht. Möglicherweise zwang er seine Opfer auch, sich gegenseitig zu verletzen. Den genauen Ablauf der Taten will und kann man sich gar nicht erst vorstellen. Ivan Milat stritt stets jede Schuld ab. Die Polizei habe die Beweise in seinem Haus drapiert, um ihm die Verbrechen in die Schuhe zu schieben. Während der Großteil seiner Familie ihm bis heute beisteht, kann Boris darüber lediglich den Kopf schütteln. Ivans biologische Tochter Lenise ist heute in ihren 50ern und verweigert jegliche Auskünfte, welche den Fall um ihren Onkel bzw. Vater betreffen. Der Serienmörder wurde am 27. Juli 1996 nach 18 Wochen Verhandlung in allen Anklagepunkten inklusive Entführung und versuchten Mordes an Paul Onions schuldig gesprochen und zu 7-mal lebenslanger Haft verurteilt. Auch in Australien war die Todesstrafe zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschafft worden. 1997 plante Ivan gemeinsam mit einem Zellengenossen einen Ausbruch. Dieser verlief jedoch recht stümperhaft, sie kamen nicht einmal aus dem ersten Zellentrakt. Um die Aufmerksamkeit der Richter zu bekommen und eventuell noch einmal angehört zu werden, schluckte Milat im Jahr 2001 sowohl mehrere Rasierklingen als auch eine kleine Metallkette, was er jedoch unbeschadet überstand. Im Jahr 2009 schnitt er sich zunächst einen Finger ab, um ihn an den höchsten Gerichtshof zu senden, und 2011 trat er schließlich einen neuntägigen Hungerstreik an, nachdem man ihm eine PlayStation in seiner Zelle verweigert hatte. Im Jahr 2010 erschlug Ivans Großneffe Matthew Milat einen 17-jährigen Freund mit einer Axt, ebenfalls im Bilenglo State Forest. Ein Dritter hatte eine Audioaufnahme der Tat angefertigt und sie wurden beide 2012 zu 43 Jahren Haft verurteilt. Schließlich wurde bei Ivan Speiseröhrenkrebs diagnostiziert, welcher ihn letzten Endes dahinraffte, und Ivan Robert Marco Milat, so am 27. Oktober 2019, im Alter von 74 Jahren, im Long Bay Gefängniskrankenhaus, verstarb. Das war der Fall Ivan Milat. Den letzten Wunsch seiner Mutter, vor ihrem Tode noch zu gestehen, falls er denn schuldig sei, erfüllte er ihr nicht. Bis zum Schluss beteuerte Ivan seine Unschuld, doch wenn man sich einmal die Beweislast ansieht, müsste auch der letzte Milat einsehen, was für ein Monster er in Wirklichkeit gewesen war. Neben den 7 Morden, für welche er verurteilt worden ist, gibt es noch diverse andere Cold Cases, in denen Ivan durchaus involviert sein könnte. Schaut auch gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei, dort werde ich morgen wie gewohnt Fotos zum Fall hochladen. Klickt dafür auf den Link in den Shownotes oder sucht direkt in der App nach tus.podcast. Außerdem würde ich mich sehr über eine positive Bewertung des Podcasts freuen. Ich persönlich glaube weder an Ivan Milats Unschuld noch an die Hölle. Doch wenn es sie gibt, möge er dort auf ewig schmoren. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.